PK21 hört, der Fan-Podcast zur Serie Notruf Hafenkante.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 46. Folge von unserem Podcast PK21 hört. Ich bin Tabea und ich sitze hier heute mit Sabrina und wir besprechen heute die 23. Folge von Staffel 18. Die Folge heißt Zwangsvollstreckung und wir fangen auch direkt mit dem Fall an, denn so startet auch die Folge. In dem Fall ging es darum, dass die Frau Schöne, Gerichtsvollzieherin, einen Vollstreckungstitel gegen Frau Keller hat, die ein Haus räumen soll und sich allerdings weigert und nicht ausziehen möchte. Dann werden die Kollegen vom PK21 hinzugezogen und es stellt sich dann vor Ort raus, dass der Sohn Leon tatsächlich zur Mutter gezogen ist und sie somit keinen wirksamen Vollstreckungstitel mehr haben, weil er nämlich ganz ordnungsgemäß auch Miete gezahlt hat und in einem Untermietverhältnis ist. Und deswegen brauchen die Eigentümer des Hauses, die Familie Meißner, jetzt einen neuen Vollstreckungstitel. Und die Gerichtsvollzieherin fährt vom Ort des Geschehens mit ihrem Roller zurück Richtung Büro und wird dann Opfer eines Verkehrsunfalls. Und es stellt sich aber relativ schnell dann heraus, dass das wohl mutwillig passiert ist und sie jemand angefahren hat. Und der Verdacht fällt als allererstes auf den Herrn Demir. Das ist jemand, der sie bei den Meißners noch kurz abgefangen hat und noch kurz mit ihr gesprochen hat. Und wohl der Letzte war, mit dem sie gesehen wurde. Und dann gerät als nächstes der Sohn Leon in Verdacht. Und am Ende stellt sich aber heraus, dass es die Familie Meißner war, also die Eigentümer von dem Haus, die jahrelang gekämpft haben, um einen Vollstreckungstitel zu bekommen und ja, jetzt extrem frustriert waren, weil sie halt eben nicht vollstrecken konnten und einen neuen Titel erwirken müssen und das ja auch wieder sehr lange dauert. Und von ihren Gefühlen übermannt haben sie die Frau Schöne dann angefahren. Und so klärt sich dann der Fall am Ende auf.
Genau.
Starten Legen wir los.
Genau, mit der Besprechung.
Direkt.
Fangen direkt am Anfang an, denn es geht auch direkt los mit dem Fall. Wir sehen nämlich, wie Frau Schöne auf ihrem Motorroller durch Hamburg fährt. Und es läuft She Moves von Alle Farben. Ganz netter Einstieg. Und dann geht es ja vor Ort auch direkt los mit dem Fall. Und wir erfahren eben, dass da ein Schlüsseldienst ist und halt eben Herr und Frau Meißner dort auch anwesend sind und sie wollen ins Haus rein, aber die Frau Keller, die das Haus bewohnt, öffnet die Tür nicht. Daraufhin gehen sie mit dem Schlüsseldienst in die Wohnung rein und werden aber direkt von Frau Keller mit Gegenständen beworfen, woraufhin sie dann auch unmittelbar das Haus wieder verlassen. Und wir schwenken ins PK.
Genau. Im PK wird es nämlich richtig süß am Anfang gleich.
Ja.
Denn Mathis und Melanie, beziehungsweise Melanie steht vorne am Tresen und Mathis kommt auf sie zu und sagt nur so von wegen, wir müssen noch einen Bericht schreiben zur Sachbeschädigung in der Rosenstraße. Und Melanie sagt nur, das würde ich machen, wenn du daraufhin den abgesoffenen Falschparker am Fischmarkt übernimmst. Und er sagt nur, Deal. Und die beiden sind so süß, weil sie lachen und grinsen sich so an.
Es ist so eine Miniszene, die einem das Herz wieder so ein bisschen aufgehen lässt. Ich fand es so lustig.
Die gibt einem so viel.
Aber der abgesoffene Falschparker, da habe ich dann überlegt, war dann Hochwasser? Oder was meinen sie damit? Da musste ich nur dran denken, weil wenn man ja häufig die Bilder halt eben sieht, wie Hamburg unter Wasser steht, wenn Hochwasser ist.
Scheint da irgendwann Hochwasser gewesen zu sein, ja. Deswegen ist er abgesoffen, das arme Auto. Ja. Ja, und dann sehen wir auch im nächsten Moment, wie Isa und Chris reinkommen. Die haben nämlich einen Taschendieb auf frischer Tat ertappt. Und Isa hat sich erstmal ein Wettrennen mit ihm gegönnt und gewonnen. Und während man sieht, dass die beiden reingehen und sich an ihren Platz setzen, geht Mathis ans Telefon. Mhm. Und beziehungsweise an dem Platz des Wachhabenden und sagt nur, PK21, moin. Und nimmt dann einen Einsatz entgegen.
Ist ja schon sehr nah an unserem PK21-Hört dran, ne?
Ja, Und ja, Melanie spricht noch kurz mit Chris über Isa. Ja, Chris ist so, was das Arbeitstechnische angeht, ist er zufrieden mit ihr wohl. Aber das Private, Persönliche, Menschliche so gegenüber ist er wohl noch ein bisschen skeptisch. Ja, und dann kommt halt Mathis zurück mit dem Einsatz der Zwangsräumung. Und dann fahren die beiden los, Melanie und Mathis.
Genau. Ja, sie fahren zur Wohnung oder zum Haus, kommen dort an, gehen rein und man merkt eigentlich direkt, dass die Frau Keller halt eben nicht aus der Wohnung raus möchte. Und es wird am Anfang auch noch so ein bisschen turbulent, aber es legt sich dann und es wird ruhiger und es stellt sich dann vor Ort halt eben raus, dass der Sohn mit dort ist. Und dann schlagen sie erstmal vor, sie hier kann ihre Mutter nicht zu ihnen einziehen, sagt er, nee, ich wohne ja hier. Und die Gerichtsvollzieherin springt dann natürlich sofort auf und ist so, wie sie wohnen hier, wie sieht es aus? Und die Meißners, also die Eigentümer vom Haus, so wie, wir haben ihr gar nicht die Genehmigung erteilt für eine Untermiete, braucht sie aber nicht, weil es halt ihr Sohn ist. Und der hat tatsächlich die letzten Monate 300 Euro Miete gezahlt und kann das auch bestätigen und zeigen, weil er halt eben die Kontoauszüge hat. Und daraufhin haben sie nur einen Titel halt eben gegen Frau Keller, aber nicht gegen Leon Keller, den Sohn. Das heißt, selbst wenn sie räumen würden, dürften sie nur quasi die Frau vor die Tür setzen und ihn nicht. Daraufhin brechen sie natürlich alles ab, weil es natürlich jetzt nicht sinnvoll ist und vor allem nicht zielführend ist. Und die Frau Schöne erklärt den Meisters, dass sie jetzt einen neuen Räumungstitel gegen den Sohn und die Frau Keller erwirken müssen. Und das kann dauern.
Ja. Und darüber sind die natürlich beide nicht gerade erfreut. Man sieht ja nur noch kurz, wie auch noch ein rotes Cabrio auftaucht.
Genau.
Nämlich der Herr Demia kommt an, wo wir noch nicht genau wissen, warum er da ist. Auf jeden Fall möchte er mit Frau Schöne erstmal sprechen. Genau. Und dann schwenken wir eigentlich rüber zu so einer Szene, wo wir wahrscheinlich alle gedacht haben, oh mein Gott, es kommt eine private oder doch nicht ganz private Szene und M reden mal miteinander. Das war wohl nichts. Die beiden gehen nämlich an so einem, ist das so ein Kaffeewagen oder so? Also so, ja, und dann sind sie halt da dran, holen sich einen Kaffee beide und laufen dann mit dem Kaffee so ein bisschen durch diesen Park. So sieht es auf jeden Fall aus. Und ja, sprechen so ein bisschen über das, was gerade geschehen ist. Melanie sagt so, das war so wirklich so ein Wechselbad der Gefühle gewesen. Und Mathis meint so, also ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir jetzt in unserem Beruf so eine Art Kindergarten machen oder Kinderkram machen. Melanie meint aber so, aber das ist jetzt schon eine andere Situation, weil da sind halt die Menschen komplett am Limit. Und wie das halt so ist, ne, wenn von deiner glücklichen Familie nichts übrig bleibt als die vier Wände und die denen auch noch genommen werden, hast du halt nichts mehr. Und ja, dann kommt kurz danach ein Funkspruch mit Pedo 2110 für Pedo 21 und nicht von Wolle.
Natürlich. Wie denn auch?
Und dann nimmt Mathis das an und da heißt es halt nur, dass es eine verletzte Person in der Goethestraße gibt, meine Güte. Und daraufhin machen sie auf dem Weg zur Unfallstelle.
Ach, was mir gerade noch einfällt, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen. Kam mir eigentlich das Haus von der Frau Keller irgendwie bekannt vor?
Ich hatte überlegt, wo ich es gesehen habe schon mal, aber mir ist die Folge nicht eingefallen.
Ich hab's gesehen und ich wusste es sofort und wir haben tatsächlich die Woche noch über die Folge gesprochen. Auch wenn du den Zusammenhang wahrscheinlich jetzt nicht so ziehst, aber es ist die Folge Reichsbürger gewesen in Staffel 14.
Ja,
da haben wir doch die Woche gesprochen.
Ja,
genau.
Das ist das gleiche Haus. Das ist das gleiche Haus, ne?
Mhm.
Ja. Ich habe das sofort. War das nicht eine Folge mit Pina und Chris?
Ja.
Wo Pina doch irgendwie da reingeht.
Genau. Das war die Folge, wo das Haus und das Grundstück das Fleischerland war und sie den Sohn in die Schule bringen sollten, weil der irgendwie mehrfach Schule geschwänzt hat. Und dann mussten die KollegInnen halt damit umgehen, wie sie ja, sich einem Reichsbürger gegenüber am sinnvollsten verhalten, weil er auch bewaffnet war und den Staat ja eben nicht anerkannt hat. Und das war eine sehr, sehr spannende Folge. Mhm. Das nur so als Einwurf. Ich habe es mir eigentlich in meinen Notizen aufgeschrieben, aber irgendwie hatte ich es gerade vollkommen übersehen.
Ging unter.
Ja.
Ich gucke, ich habe mich nämlich schon gefragt, woher kenne ich dieses Haus?
Ja.
Guck mal.
Also,
Staffel aber die 14, Folge fiel mir nicht Folge ein. 7. Perfekt. Wir ergänzen uns.
Mhm.
Ja, so. Kommen wir zur Unfallstelle.
Genau.
In der Goethestraße. Wo ja, Melanie macht das Eintreffen mit dem Auto und Hase ist natürlich schon da und auch so einige Sanitäter sind auch da. Wie man in dem Video sieht oder in der Szene sieht, sind nämlich 4 Sanitäter oder so. Also ein sehr großer Haufen. Und ja, M und M merken nur, dass es halt sich darum Frau Schöne handelt, die gerade in den Rettungswagen verladen wird. Denn sie ist dort von der Straße abgekommen, von der Straße gedrängt worden. Zu dem Zeitpunkt wissen sie es noch nicht ganz genau. Und erneut haben wir das Thema Helm.
Mhm.
Denn Hase sagt, hätte sie den Helm nicht getragen, beziehungsweise der Helm hätte ihr das Leben gerettet. Weil sie wohl mit dem Kopf auf den Bordkantstein, geschlagen ist. Und ja, Melanie macht noch Fotos von der Unfallstelle, macht das Knie da auf dem Fußboden, auf dem Boden, auf der Straße, schnappt sich die Handtasche, beziehungsweise die Tasche, die da liegt, guckt da noch rein. Und ja, dann verlassen sie jetzt auch schon wieder die Unfallstelle.
Genau, und fahren tatsächlich direkt zu Frau Keller, weil sie die nämlich verdächtigen und schauen sich dann auch den Wagen an. Das ist so ein dunkelblauer Fiat. Und Mathis fällt sofort auf, dass der jetzt andersrum geparkt ist. Also vorher stand er in andere Fahrtrichtung. Und der Motor ist noch warm. Also es liegt der Verdacht nahe, dass die mit dem Auto unterwegs waren. Und sie schauen sich dann auch die Beifahrerseite an, die stark verkratzt ist. Aber Mathis sagt auch direkt, ja, er weiß nicht, ob das jetzt frische Rollerspuren sind. Das kann er jetzt nicht genau sagen, weil halt eben schon so viele Kratzer da sind. Also nicht eindeutig feststellbar. Und sie gehen dann rein und sprechen mit Frau Keller. Die hat sich gerade einen Tee gemacht und ist jetzt tatsächlich deutlich ruhiger und nicht mehr ganz so aufgebracht. Und sie befragen sie halt, ob sie unterwegs war. Und sie erzählt dann, dass sie halt eigentlich das Haus nicht mehr verlässt. Und dann fällt Mathis aber auf, dass sie jetzt auf einmal Straßenschuhe anhat. Vorher war sie, ich glaube, barfuß. Und ja. Daraufhin erzählt sie halt dann, dass sie im Garten war und da halt gearbeitet hat. Und sie fragen dann auch noch nach ihrem Sohn. Der ist aber scheinbar nicht da, aber das weiß sie auch gar nicht so genau. Also ja, ein bisschen seltsam ist es schon. Aber ja, gibt erstmal keinen konkreteren Verdacht gegen sie.
Nee. Ich finde es auch so schön, wie sie sagt, sie hat sich Tee gemacht und Tee beruhigt.
Ja.
Teetrinker sind gemütliche Leute. Lustige Sache ist, als ich die Folge geguckt habe mit einer Freundin zusammen, habe ich auch Tee getrunken. Habe den Tee allerdings eher dafür benötigt, dass man sich nicht aufregt, dass wir nicht so wirklich viel M&M bekommen. Oder gar nichts, was M&M angeht. Mal wieder. Was natürlich deren Konversationen angeht. Ne? Aber ja, Tee beruhigt, Teetrinker sind gemütliche Leute. Tee geht immer.
Klar. Und dann gibt es einen Perspektivwechsel, und zwar in Richtung PK. Da sehen wir nämlich, wie Chris und Isa zum EKH rüberlaufen und die reden über die verschiedenen Wohnsituationen und wie schwierig das doch sei, eine Wohnung zu finden. Und Isa erzählt dann auch nur so, ja, sie hat irgendwie jetzt bei der Wohnungssuche einen Vermieter getroffen, der irgendwie dann nur so meinte, ja, hübsche Frau, wir werden uns schon mit der Miete irgendwie einig, was sie nicht ganz so cool fand. Und dann erzählt Chris tatsächlich davon, dass seine Eltern mal einen Mietnomaden hatten. Und das fand ich einfach so mega cool, dass das an der Stelle nochmal aufgegriffen wurde. Weil, falls ihr euch nicht mehr dran erinnert, Anfang Staffel 16 haben wir ja die Storyline, wo Chris sich eben darum kümmert, die Mieterin aus der Wohnung zu bekommen. Und ja, also ich finde es cool, dass das nochmal aufgegriffen wird. Und wir erfahren nämlich dann auch, dass Isa aktuell in einer WG in Altona untergekommen ist. Ich weiß nicht, ob wir diese Info für irgendwas später noch brauchen, aber wir haben sie auf jeden Fall. Und wir sammeln ja einfach mal Informationen. Und dann kommen halt Chris und Isa aus dem Fahrstuhl im EKH. Und ich muss ja gestehen, ich musste sofort an Staffel 17 die Fahrstuhlszene mit M&M denken. Ja, aber es ist natürlich nichts passiert. Ja, die verlassen einfach nur den Fahrstuhl und ja, gehen ins EKH. Und dort lernt Isa Lazar kennen. Und was man vielleicht auch noch anmerken sollte, sobald Isa den Fahrstuhl verlässt, fängt sie ganz seltsam an zu humpeln.
Ja, sie vorher aus, dem, nicht aus dem Nichts.
Aus dem Nichts. Ist ein bisschen merkwürdig. Und kurz darauf gehen sie halt dann, wollen sie halt zu Frau Schöne und die befragen und treffen dort dann auch im Flur das erste Mal ganz offiziell auf Jasmin. Und Chris stellt sie auch vor. Und Isa will ihr halt so die Hand reichen, aber Jasmin ist halt schon ja, voll im Fall, voll am Erzählen. Und ja, man merkt auch, dass Isa sehr merkwürdig schaut, als sie Jasmin gegenübersteht und sich einfach so ein bisschen seltsam verhält. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also, ihr habt es ja sicherlich alle gesehen, ne? Das bleibt nicht zurück, das fällt jedem auf. Deswegen, ja. Bisschen seltsam ist es schon.
Ja, ja. Zumal, was ich lustig finde, ist, sie stellt ja, also Chris stellt ja nicht nur Lazar vor, sondern auch Frauke. Die treffen sie ja beide da. Also Frauke treffen sie zuerst und dann irgendwie Lazar. Und da sagt er immer, dass meine neue Kollegin Isa Novak. Und sobald er zu Frau Dr. Jonas kommt, also zu Jasmin, sagt er Isabel Novak.
Ah, da habe ich gleich so genau drauf geachtet.
Ja, da ist, ich habe mich nur gewundert, ich so, hä? Okay, also vorher bei den anderen beiden Isa Novak und dann plötzlich Isabel Novak. Okay. Wir waren mal die Formalitäten so ungefähr. Ne? Wir waren mal die Form. Ja.
Genau.
Na ja, gut, danach.
Chris und Isa befragen dann Frau Schöne im EKH. Und wir erfahren von ihr, dass Herr Demir, der sie da am Roller noch abgefangen hat, bevor sie bei den Kellers losgefahren ist, dass er ihr 3.000 Euro Bargeld gegeben hat, weil er damit bewirken wollte, dass sie den Offenbarungseid vergisst. Und er hat nachmittags auch noch einen Termin bei ihr für eine Vermögensauskunft und er hofft halt, dass sie jetzt den Termin absagt und er diese Vermögensauskunft nicht leisten muss. Sie sagt daraufhin nur, ja, also er muss sie auf jeden Fall leisten. Sonst würde sie mit einem Haftbefehl bei ihm vor der Tür stehen. Also sie bleibt hart. Wo ich auch dachte so, boah, also du musst als Gerichtsvollzieher schon echt ein ganz schön harter Brocken sein, wenn dann so jemand vor dir steht, dass du da halt auch noch so beharrlich bleibst. Und ja, er ist super angefressen und will daraufhin erstmal das Geld zurück. Und sie sagt so, nö, das bekommt der Gläubiger und stellt ihm eine Quittung aus. Also immerhin, die Form wird bewahrt. Und das Ganze haben wir in einem wundervollen Rückblick erfahren. Also so eine kleine Rückblende. Wir kennen es schon. War wieder ganz nett gemacht. Ja. Und so fällt halt natürlich der Verdacht jetzt erstmal auf den Herrn Demir, weil der ja scheinbar ein doch größeres Interesse daran haben könnte, dass der Termin nachmittags ausfällt. Und so hat er ja das quasi bekommen.
Danach sucht Chris ganz kurz nach Isa, weil die weggelaufen ist, weil Chris hat dann kurz mit Melanie gesprochen bezüglich des Demir, des Herrn Demir. Und ja, Isa ist aber daraufhin bereits so zu Richtung Jasmin gegangen. Und ja, Chris fängt sie mehr oder weniger da ab und Isa fragt kurz bei Jasmin nach, ob sie nochmal den Knöchel angucken kann und sie hat momentan aber keine Zeit, aber könnte das so nach 18 Uhr machen, also nach dem Feierabend. Und ja, also sie beharrt halt sehr darauf, dass es unbedingt Jasmin macht. Und Jasmin wundert sich halt langsam. So, warum wischt sie unbedingt immer noch zu mir? Was wir am Ende noch so ein bisschen mitbekommen. Und ja, danach switcht es wieder rüber zum PK. Denn Chris hat ja angerufen bei Melanie. Und Melanie und Mathis haben daraufhin Herrn Demir einbestellt und ja, die besprechen dann mit ihm nur wieso, weshalb, warum, was passiert ist, warum er denn Schulden hat. Naja, er ist halt Geschäftsmann, dann passiert das schon mal. Und daraufhin erfährt halt aber auch der Herr Demir, dass der Umschlag weg ist, mit dem Geld drin. Mhm. Und da ist er erstmal ein bisschen geschockt, denn natürlich 3.000 Euro mal eben weg. Und die beiden wundern sich allerdings immer noch so, wem gehört dieses Cabrio,
genau,
mit dem er angekommen ist bei der Frau Schöne. Und er meint nur, das gehört ihm nicht. Daraufhin wollen die beiden natürlich den Namen des Halters haben. Den kann er nicht sagen. Und macht sich halt dadurch auch extrem verdächtig. Und dann kommt eine Szene, wo er so ein bisschen sich beschwert und dann das Wort Bullen fällt. Und im nächsten Moment sagt er einfach nur Polizei, Verzeihung. So, ich mir dachte, es macht das jetzt auch nicht mehr besser.
Ja, ich finde, das zeigt auf jeden Fall den guten Willen. Ne? Also, dass man...
Ja, es zeigt den guten Willen.
Das im Sprachgebrauch...
Er hat sich immerhin entschuldigt.
...anders sagt. Aber ich finde es tatsächlich super interessant, weil es ist ja durchaus relevant für den Fall, dieses Cabrio zu finden, weil man es ja dann eben kriminaltechnisch untersuchen lassen könnte. Und Herr Demir sagt halt dann auch nur so, ja, wenn man so viele Schulden hat, dann verliert man sehr, sehr viele Freunde. Und die wenigen Freunde, die man noch hat, die einem noch was leihen, die will er natürlich dann auch jetzt nicht hinhängen und dann irgendwie anschwärzen und sagen, hier, dem gehört das Auto und dann steht die Polizei bei denen vor der Tür. Absolut verständlicher Grund. Also ich kann es tatsächlich verstehen, aber er macht sich halt unfassbar verdächtig. Und
Zumal sie nicht wirklich davon ausgehen können, dass das Auto, wobei da können sie dann in der Halteabfrage machen. Aber sie haben das Nummernschild zu dem Zeitpunkt ja noch nicht.
Genau.
Weil sich Frau Schöne nicht daran erinnern kann und der Herr Demir halt nicht sagt, wo das Auto gerade parkt. Ansonsten können sie ja gucken, ob das Auto wirklich mit anderem gehört oder doch ihm gehört, was dann wiederum dazu sein könnte, dass man ihm das auch fänden könnte für die Schulden.
Genau.
Aber im ersten Fall geht es natürlich bei ihm darum, dass sie halt unter anderem halt auch ihn noch nicht zwingen können, den Namen rauszugeben, des Halters. Oder beziehungsweise des Fahrers. Und ja, sie sprechen dann halt kurz mit Isa und Chris noch. Und da ist eine Zeugin aufgetaucht, von der sie jetzt was bekommen haben, also von der sie jetzt gehört haben. Und die hat unter anderem an der Unfallstelle einen blauen Fiat gesehen.
Genau.
Und ja, daraufhin, der Herr Erol Demir kann erstmal nach Hause. Gegen ihn haben sie so nichts in der Hand. Und Melanie und Mattes fahren daraufhin zu den Kellers, denn der blaue Fiat gehört ja die Familie Keller.
Genau. Und wir bekommen auch noch eine ganz kurze Szene oder eine kleinere Szene im EKH. Da ist es nämlich so, dass die Frau Meißner, also die Eigentümerin von dem Haus, die Zwangsvollstreckung quasi durchführen wollen, die kommt im EKH bei Frau Schöne vorbei und bringt ihr Blumen mit und aus der Bäckerei bringt sie ihr auch Kuchen mit. Und zwar bringt sie eine Alster-Schokowelle mit. Das fand ich tatsächlich sehr süß, weil ich kenne das nur als Donauwelle.
Ich auch.
Aber ich finde es total goldig, dass man, wenn man in Hamburg ist, eine Alster-Schokowelle draus macht. Mega cool, also total kreativ, wer sich das da ausgedacht hat. Ich hätte die auch gegessen.
Ja, ich auch. Sie wollte sie lieber nicht haben.
Nee.
Wie Frauke gemeint hat, nehmen Sie die lieber mit nach Hause, denn die Arme hat ja ein bisschen Probleme gehabt, ne? Durch ihre Gehirnerschütterung.
Ich dachte mir in dem Moment nur so, eigentlich hat sich Frauke wahrscheinlich gedacht so, lass es doch einfach da, ich esse es dann.
Genau, ja. Was mir aufgefallen ist beim zweiten Mal gucken, beim ersten Mal gucken gar nicht, denn kurz bevor es zum EKH geht, geht es ja zur Familie Keller. Und sie finden ja auch heraus, das Auto steht da halt noch. Melanie ruft daraufhin gleich die KTU an, damit die das Auto abholen können.
Genau.
Und Mattes ist immer gleich so, ich leg mir gleich die Kralle an, damit der Wagen nicht wegfahren kann, beziehungsweise da keiner ihn mitnehmen kann.
Mhm.
Und dann ist mir aufgefallen, dass Melanie die KTU am Handy hat und der Wagen abzuholen ist im Wischlerweg. Wischlerweg 13. Und ich musste sicher an die Hunderasse denken, von der Sanna zwei süße Kleine zu Hause hat. Kleine, größere, aber den Paul und den Lenny. Und
Natürlich komplett anders geschrieben, aber als ich das gedacht habe, habe ich gedacht, warte mal ganz kurz, das ist irgendwie
süß, so Wischlerweg. Ja, ja, Frau Keller kommt daraufhin dann halt raus, aus dem Haus und sagt nur, ob sie jetzt das Auto noch fänden wollen. Und dann sagten die beiden nur, nee, das ist sichergestellt. Und fragen, ob den Wagen gefahren ist. Und der Sohn meinte halt, er wäre damit gefahren. Und sie nehmen ihn daraufhin halt mit ins PK. Oder aufs PK, weil sie das mal besprechen müssen.
Genau.
Mit ihm.
Und der leugnet natürlich erstmal, dass er halt was damit zu tun hat. Mhm. Aber als sie ihn dann halt damit konfrontieren, dass sie halt eben eine Zeugenaussage haben, dass sein Auto dort gesehen wurde, gibt der es auch zu, dass er vor Ort war. Und man erfährt auch vorher tatsächlich noch von Frau Schöne, dass sie wohl am Tatort jemanden gesehen hat, der so ein Armband getragen hat. Und er hat halt so ein Armband. Das macht ihn natürlich sehr, sehr verdächtig. Und er gesteht dann tatsächlich auch, dass er das Geld aus der Tasche genommen hat. Und leugnet aber trotzdem noch, irgendwas mit dem Unfall zu tun zu haben. Also er sagt halt eben aus, dass er die Frau Schöne da hat liegen sehen. Und dann hat sie ja gesehen, wie das Geld da aus der Tasche rausguckt. Und er hat noch nie so viel Geld auf einmal gesehen. Und konnte sich dann eben nicht zurückhalten und hat das Geld genommen. Das heißt, es stimmt auf jeden Fall, was Frau Schöne gesehen hat. Und die Kollegen meinen dann, das klingt aber sehr stark nach unterlassener Hilfeleistung. Und dann sagt er, er hat die Feuerwehr gerufen. Und er hat zwar mit unterdrückter Nummer angerufen, aber das wird dann am Ende auch bestätigt, dass er das war. Mhm. Das heißt, es stimmt erstmal, was er gesagt hat, aber man weiß ja trotzdem nicht, ob er nicht vielleicht im ersten Teil gelogen hat.
Genau. Ich finde es übrigens sehr amüsant, als er sagt, dass er nur so rumgefahren ist mit seinem Auto. Das nur so rumgefahren, kenne ich von meinem Bruder, als OKF. Und ich glaube, viele junge Leute kennen das. Ich muss jetzt mal nachfragen bei meinem Bruder, vor ein paar Jahren, was das überhaupt ist. Eine Ortskontrollfahrt, nennt man das auch. Da fahren die einfach durch die Gegend mit ihrem Auto und vielleicht sammeln sie zwischendurch noch mal ein paar Freunde ein. Dann machen sie Abstecher noch mal zu McDonald's oder sie fahren an die Elbe oder sonst wohin. Auf jeden Fall eine OKF zum einfach nur herumfahren. Musste ich sofort dann denken, als ich das gehört habe, dass er da rumgefahren ist. Also, liebe Leute, nicht rumfahren, einfach OKF sagen und dann mal gucken, was der Rest bei euch so sagt. Oder vielleicht kennt ihr die Abkürzung ja sogar. Aber das fand ich einfach noch so als kleiner Einwurf, weil ich da dran denken musste.
Ja.
Ja.
Und irgendwie fällt dann
ansonsten
im nächsten Schritt der Verdacht tatsächlich dann auch direkt auf die Meißners. Weil die haben ja durchaus auch ein mögliches Interesse und waren ja auch nicht gerade happy mit der Situation. Und ich glaube, er hat sogar ausgesagt, dass er das Auto von den Meißners gesehen hat, das Bäckereiauto.
Ja.
Und dann versuchen die Kollegen mit Hilfe von dem Sohn, die Meißners so ein bisschen aus der Reserve zu locken und bitten ihn halt um Mithilfe. Und der Leon ruft sie halt dann an, die Meißners, und gibt halt eben vor, dass er gesehen hat, wie sie mit dem Transporter die Gerichtsvollzieherin angefahren haben. Und sie verabreden sich dann um 16 Uhr vor dem Haus, um alles Weitere zu besprechen. Ne, so, also
ja.
Das geht sicherlich so in Richtung Erpressung. Von wegen, ich halte die Klappe, wenn ihr mir Geld gebt. Und vor dem Haus sprechen die dann auch, aber der Herr Meißner hat so ein bisschen Lunte gerochen und leugnet erstmal alles und sagt nur so, ja, du hast es ja mit deinen eigenen Augen gesehen und gesteht halt nicht, was er getan hat. Und dann wollen die eigentlich schon wieder fahren, dann kommen aber gerade Melanie und Mathis dann doch aus ihrem Versteck quasi rausgefahren und mischen sich ein. Und versuchen halt ebenfalls, die Meißners eben zu konfrontieren und schauen sich den Wagen an, den Bäckereiwagen, und stellen fest, dass es da keine Kratzer gibt. Und sie mit dem Wagen definitiv den Unfall nicht verursacht haben können. Und Mathis ruft dann natürlich auch Chris im PK an und sagt ihm so, hier, es sind keine Kratzer dran. Und dann sagt Isa noch irgendwie was, ja, so von wegen, die haben uns aber wohl ganz schön verarscht. Und dann kommt Mathis irgendwie nochmal drauf, dass er auf der Webseite ein Bild gesehen hat, wo die Meißners mit zwei Autos zu sehen sind, weil sie hatten ja zwei Bäckereien, wie sie erzählt haben. Genau. Und die eine mussten sie schließen. Das heißt, der Verdacht liegt nahe, dass sie den Unfall möglicherweise mit dem zweiten Auto begangen haben und jetzt halt mit dem anderen Auto da sind, das morgens nicht genutzt wurde. Und ja, so ist es dann auch. Die Meissners werden festgenommen und es läuft das Lied Going Home von Azegir. I don't know, wie es ausgesprochen wird. Aber es ist ein schönes Lied. Also es hat, hat irgendwie von der Stimmung her echt gut gepasst. Und wir bekommen dann tatsächlich am Ende auch nochmal eine kurze private Szene von Isa. Die ist nämlich nochmal im EKH und will nochmal mit Jasmin sprechen, beziehungsweise sich untersuchen lassen. Weil sie ja offensichtlich immer noch ganz große Probleme mit ihrem Knöchel hat. Frauke vertröstet sie dann aber, weil Jasmin halt sehr viel zu tun hat. Und das findet Isa irgendwie nicht ganz so cool und ist ein bisschen angepisst. Und geht dann raus und dieser Blick. Da dachte ich mir echt so, also wenn Blicke töten könnten, wären wir Zuschauer jetzt alle tot. Also, der
aber Blick sie kommt,
war schon echt krass.
Ja, sagt mir doch wieder so, okay, wenn sie es halt heute nicht schafft, dann kommt sie halt morgen wieder. Genau. Ne? Was übrigens gewesen war, wie du das sagtest, warum die darauf gekommen sind, dass es zwei Autos sind, weil Isa meinte, vielleicht hat der uns jetzt zweimal in das Licht geführt oder zweimal
irgendwie sowas
über Hops genommen. Und was ich auch noch lustig fand, war, dass, ich glaube, Chris war das in dem Fall, über einen Lastwagen gesprochen hat. Und ich kurz so grinsen musste, ein Lastwagen? War das ein Lastwagen, der auch Mattes über den Haufen gefahren hat in seiner Straße? Nein, es ist ein Kleintransporter. Aber
wie war das mit der Continuity? Es passiert halt mal.
Genau. Genau. Aber ich sag mal so, Fahrzeuge ab einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen werden als LKW zugelassen. Das habe ich nämlich nochmal nachgeguckt. Und ich befürchte, dass das Auto nicht über 3,5 Tonnen wiegt. Dieser Kleintransporter, es ist ein Kleintransporter, es ist kein LKW, kein Lastwagen. Aber das fand ich nochmal, da muss ich nochmal gleich erstmal nachgucken. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn wir noch kurz zurückgehen beim PK, wo die darüber, wo war das jetzt hier? Ach so, wo die darüber sprechen mit dem Armreif und der Herr Keller hat halt gestanden, dass er, also Leon Keller, dass er halt am Tatort gewesen ist. Steht Mattes auf von seinem Platz und geht zu Melanie an den Schreibtischkante. Also die verhören ihn ja im Verhörraum. Und Mattes steht halt von seinem Platz auf und setzt sich an die Schreibtischkante bei Melanie. Mhm. Und ich nur so, wahrscheinlich wollte sie ihm ein bisschen näher sein. Ihr ein bisschen näher sein. Weil es ja doch schon immer so ein bisschen, eher doch nicht so gewesen ist, dass sie sich so irgendwie doch so ganz groß neu gekommen sind. Aber er ist extra aufgestanden, hat sich ein bisschen näher an sie herangesetzt. Und es sind halt die Kleinigkeiten, ne? An die man sich dann irgendwie erfreut. Das war eine Kleinigkeit für mich. Hab ich gesagt, oh, guck mal, er sucht die Nähe zu ihr. Und ja, aber das war so
das Wesentliche der Folge.
Genau. Also man hat noch, bevor man zu der kleinen Extraszene noch mit Isa springt, bekommt man noch ein Telefongespräch mit, wo Chris halt Frau Schöne anruft im EKH. Und ihr sagt, wer die jetzt gewesen sind, dass es nämlich die Bäckerleute gewesen sind, die sie umgefahren haben. Und sie ist ein bisschen geschockt, guckt sich dann auch die Blumen an, die sie ja geschenkt bekommen hat von der Frau Meissner. Und ja, da kann man sich halt dann denken, die kam halt nur ins Krankenhaus, um ihr Gewissen wahrscheinlich so ein bisschen zu besänftigen, weil das hätte ja auch ganz schön schlimm ausgehen können.
Ja, das sagt Melanie ja auch in der Szene am Ende nochmal so hier, also die Frau hätte sterben können, ne? Also die sagt auch nochmal das, was man sich eigentlich schon die ganze Zeit so gedacht hat. Also es ist nochmal glimpflich ausgegangen, aber das hätte halt irgendwie auch ganz anders enden können. Aber
genauso wie du gesagt hast, dass du Gerichtsvollzieherin da musst du echt hart sein.
Total.
Und Melanie auch sagt, als sie im Park sind und da spazieren gehen mit dem Kaffee in der Hand, sagt sie auch nochmal, dass sie das nicht machen. Also sie könnte das nicht, das wäre überhaupt nicht ihrs. Weshalb sie denn auf das ganze Thema kommen.
Aber es ist wirklich so. Du musst wirklich, wirklich hart sein und du kannst das auch wirklich eigentlich reinlassen, was da abgeht. Ist in vielen Berufen so, dass man das nicht mit nach Hause nehmen sollte. Aber da ist es halt wirklich, das ist wirklich schon hart.
Ja. Aber ich fand an für sich, ich meine, der Fall so mit der Zwangsvollstreckung und ne, Gerichtsvollzieher und sowas, das ist ja schon was, was ja irgendwie so täglich passiert. Also es ist ja jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie so sagt, so boah, okay, das überrascht. Aber ich finde, man verdrängt sowas ganz schnell, wenn es einen halt irgendwie nicht betrifft und man halt irgendwie in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, dann ist man damit ja auch nicht konfrontiert und bekommt es auch irgendwie gar nicht so mit, dass sowas auch halt auch passieren kann. Aber boah, ich stell mir das halt schon echt heavy vor, wenn dann auf einmal jemand bei dir vor der Tür steht. Aber meistens wurdest du ja vorgewarnt. Es kommt ja nicht überraschend, ne? Aber ich meine, wir hatten das ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal jetzt bei der Hafenkante, dass irgendwie Gerichtsvollzieher kamen und dann vor der Tür standen und die Leute sich halt irgendwie geweigert haben, aus der Wohnung rauszugehen. Dann muss die Polizei dazukommen und es muss Zwang angewendet werden. Und das ist halt einfach echt nicht schön. Also, ne, es ist so ein super alltägliches Thema, was, finde ich, auch immer eine gute Plattform bekommt bei der Hafenkante. Aber es war halt jetzt auch kein Fall, wo man jetzt irgendwie so sagt, okay, das hat mich jetzt komplett vom Hocker gehauen. So, es war halt, ja, ich sag jetzt mal ein 0815 Vorabendfall, so ganz, ganz basic, ohne viel, keine Ahnung.
Passte halt, der konnte man halt so nebenbei mitlaufen lassen.
Ja, genau. Und auch, ich muss auch sagen, auch die Storyline mit Isa, ich meine, klar, das kündigt sich jetzt an, ja, dass da offensichtlich irgendwas ist. Aber das ist jetzt auch, finde ich, nichts, was jetzt so unfassbar viel Platz einnimmt und so unfassbar im Vordergrund steht. Deswegen, ja, eher eine unspektakuläre Folge, die halt jetzt dann auf die nächsten Folgen, sag ich mal so, hindeutet, dass es da noch weitergeht.
Genau.
Die Storyline aufbaut mit Isa. Also, ja, ist aber auch ganz gut, mal, ne, wieder so eine Folge so zum Durchatmen, wo ein bisschen weniger Spannung ist.
Man merkt auch zum Ende hin, also das finde ich auf jeden Fall persönlich, ich weiß nicht, wie dir das ging, dass Mathis und Melanie, vor allem bei Mathis sieht man das, aber bei Melanie finde ich auch, dass sie schon fast erleichtert waren, dass sie die beiden jetzt nicht aus dem Haus holen mussten. Und weil denen halt auch dieses Schicksal nahe geht. Und das hat man ja auch ganz kurz im Park mit dem kurzen Gespräch mitbekommen. Also das ist halt weder für so eine für so eine Gerichtsvollzieherin leicht, geschweige denn, dass halt die Polizei teilweise manchmal anrücken muss, um die dann halt rauszunehmen oder rauszuholen. Hat man auch so ein bisschen gesehen, dass sie so ein bisschen ja erleichtert vielleicht auch sogar gewesen sind, dass sie es halt an dem Tag auf jeden Fall nicht machen mussten.
Das stimmt, aber man muss sich halt auch wieder vor Augen führen, ne? Es ist halt einfach, wenn jemand keine Miete zahlt, kein Zustand, der so bleiben kann, ne? Also wenn du wirklich jemanden jahrelang in deinem Haus hast und er zahlt auf einmal keine Miete mehr, dann ist es für dich als Eigentümer extremst blöd, weil du nichts erstmal mit der Wohnung machen kannst, ne? Wenn der Mieter nicht von selbst geht und einfach drinne bleibt, ja, was machst du dann? Ne? So, ja. Es ist
halt
super schwer.
Genau, ist halt wie mit den Meißners, die halt das Problem haben, dass sie halt, eine Bäckerei läuft nicht mehr so gut. Eine mussten sie schon verkaufen, eine haben sie noch, aber es läuft halt nicht und sie sich diese Stadtvilla nicht mehr leisten können oder das Stadthaus nicht mehr leisten können und halt auf das Haus angewiesen sind, aber halt nicht reinkommen. Wie halt das damals das Problem war mit Chris und seinen Eltern, mit den Mietnomaden oder mit der Mietnomadin, wo er halt das Geld brauchte für seine Eltern, damit er halt das Ganze dann mit seinem Vater regeln konnte und bezahlen konnte. Und ja, aber halt dementsprechend erstmal da keine Einnahmen bekommen hat und das nächste natürlich, dass er die Wohnung nicht weiter vermieten konnte, um die Einnahmen dann rauszukriegen.
Genau.
Und das ist auch, genau, die andere Seite ist halt auch immer das, wo man halt dranhängt.
Ja, also man kann beide Seiten in gewisser Weise natürlich verstehen. Aber ich bin da leider definitiv ganz klar Team Meißners. Ne? So, also die müssen da raus.
Ja.
wenn sie halt keine Miete zahlt. Ne? Also was auch immer sie mit den 300 Euro vom Sohn gemacht hat. Und was auch immer der Grund ist, warum sie keine Miete zahlt. Ne? Also es wird ja sicherlich einen Grund dafür geben, weil sie nicht mehr die entsprechenden finanziellen Mittel hat. Da wurde jetzt auch nicht so viel drauf eingegangen in der Folge.
Ja, es ist so, dass der Mann irgendwie Schulden hinterlassen hat.
Ja, ihr. Genau, aber so, es gibt
aber man weiß ja nicht, wie viel was.
Immer Möglichkeiten, wie dir geholfen wird. Weißt du, es ist jetzt nicht so, dass dich der deutsche Staat auf die Straße setzt und dir gar nicht mehr hilft. Wenn du die Hilfe benötigst und brauchst und dich an den entsprechenden Stellen, bei den entsprechenden Stellen meldest, dann bekommst du ja Hilfe. Ne? Also du musst dir dann auch nicht auf die Straße gesetzt werden. Meistens werden dir dann Alternativwohnungen zur Verfügung gestellt.
Genau. Ne?
Aber
ich weiß nicht, ob du dich noch an die Folge erinnerst, wo die gerufen werden auch zu sowas, zu so einer Zwangsräumung und das ein älteres Ehepaar ist. Das ist die Folge, wo nachher die Wohnung in Brand gerät und eine ganz alte Folge und Anna vom Balkon springen muss und Nils sie noch mehr oder weniger mit rettet, weil sie sich nicht traut.
Klar.
Und da ist es halt auch so, und da ist es natürlich genau so, dass halt denen halt eine andere Wohnung angeboten worden ist, wo sie halt hingehen können und die Frau wusste davon zum Beispiel gar nichts, weil der Mann ja alles für sich behalten hat. Was dann halt diesen medizinischen Notfall auslöst bei der Frau. Aber denen wurde ja auch eine andere Wohnung zugeteilt, in der sie wohnen können. Und da kam halt zu dem Zeitpunkt halt, ich sag jetzt mal, Umzugsunternehmen war es jetzt natürlich nicht, aber die sollten halt erstmal, die einen sollten sie rausholen, beziehungsweise das, was zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war das sogar wirklich nur die halt die ganzen Sachen zusammenpacken sollten.
Genau, das waren schon die Möbel.
Um das in die neuen Wohnung zu bringen. Und deswegen, also, da, wie du schon sagtest, da landest du nicht einfach auf der Straße. Du wirst ja vorher auch angemahnt.
Da musste ich auch dran denken. Aber dann musste ich auch an die Folge, da weiß ich jetzt nicht, du erinnerst dich wahrscheinlich auch dran, mit der Familie Tönsen erinnern. Ich meine, Tönsen wäre der Name gewesen. Das war Staffel 6. War es Staffel 6? Ja, ich glaube Staffel 6, als Melanie die Brustkrebssache hatte. Wo der ältere Herr in der Wohnung war und die Wohnung nicht mehr bezahlen konnte, weil er Schulden hatte. Und der hat sich ja nicht geweigert, der ist ja dann rausgegangen. Und da wurde er ja dann gefragt vom Gerichtsvollzieher, haben Sie einen Ort, wo Sie hingehen können? Und er sagt, ja, ich gehe zu meiner Familie. Aber er hatte ja gar keinen Kontakt mehr zur Familie und hat sich quasi selbst dann in die Obdachlosigkeit begeben. Und das war ja auch ein sehr, sehr emotionaler Fall, weil ja auch dann bei Melanie eben noch die Brustkrebssache war und man dann in dem Fall ja auch erfahren hatte, dass der Mann an Krebs gestorben ist, weil die das Geld für die Therapie nicht auftreiben konnten und die dachten ja irgendwie erst, der Großvater wäre ein Geizhals gewesen, weil er das Geld nicht für die Therapie geben konnte. Dabei hatte er halt sich verzockt mit, ich glaube, Börsenwertpapiergeschäften oder sowas und Anlagegeschäften und konnte dann halt eben nicht mal mehr die Raten für seine Wohnung abbezahlen. Ja,
genau. Das war aber schon, da gab es ja auch mehr oder weniger ein Happy End in der Folge. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er nämlich nachher mit seiner Tochter und dem Enkelsohn, glaube ich, irgendwie zusammengezogen. Ne?
Genau, er ist dann bei der Tochter untergekommen. Das war ja auch ein ganz wilder Fall. Aber da musste ich auch sofort irgendwie dran denken.
Also wir hatten das Thema schon öfter, wie wir schon gesagt haben, oder wie du vorher schon gesagt hattest. Und
Und wieder spannend. Mal sieht man aber auch, dass kein Fall wie der andere ist. Ne? Also jeder Fall ist dann doch irgendwie mit unterschiedlichen Schicksalen und ist doch nochmal anders gestrickt und es sind andere Voraussetzungen. Und das zeigt ja einfach nur die Realität. Ne? Also kein Fall ist wie jeder andere.
Genau. Ja, dann... Wie so immer, unser Spruch am Ende. Wir machen einen Deckel drauf auf die Folge. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Es kommen auch wieder ein paar längere Folgen. Macht euch auf was gespannt. Auf was gefasst, meine ich. Meine Güte. Und dann lasst uns Feedback da per E-Mail, per Insta oder auch bei uns auf unserem Portal hier von Podcasters. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag. Und dann hören wir uns wieder.
Bis dann.
Tschüssi. Tschüss.